Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel. Viele Museen stehen vor allem vor großen Fragezeichen, wenn sich in ihren Sammlungen Gegenstände befinden, die vermutlich während der Kolonialzeit nach Deutschland gebracht wurden. Wie finden wir heraus, unter welchen Umständen diese Objekte in unser Museum gelangt sind? Wie nehmen wir Kontakt auf zu den Ländern und Gesellschaften, denen sie ursprünglich gehört haben? Haben wir überhaupt das Recht, sie zu behalten? Und wenn ja, wie stellen wir sie richtig aus? Diese und viele weitere Fragen beantwortet jetzt ein Leitfaden des Deutschen Museumsbundes. Heute wurde die finale Fassung des Textes vorgestellt. Maria Ossowski mit den Details.
Es ist ein praktischer Leitfaden und eine Informationsgrundlage für alle Museen, nicht nur für die ethnologischen, denn Kunst aus kolonialem Kontext betrifft viele Sammlungen in Deutschland. Auf 220 Seiten und einem zusätzlichen E-Reader haben Experten des Deutschen Museumsbundes in Zusammenarbeit mit Fachgremien aus den Herkunftsgesellschaften zusammengetragen, wie wir mit diesem heiklen Thema umgehen sollten. Es soll, so die Zusammenfassung, sensibilisieren, Hilfe bieten in der Praxis und informieren. Zitat:
Museumsverantwortlichen sollte bewusst sein, dass die meisten Sammlungsgüter nicht als Museumsobjekte entstanden sind. Sie sind Zeugnisse verschiedener Kulturen mit in den Herkunftsgesellschaften verankerten eigenen Bedeutungen. Die Erwerbung oder Entstehung von Sammlungsgut kann mit Ausübung von Gewalt in Zusammenhang stehen. Zudem können sich im Sammlungsgut diskriminierende Darstellungen und koloniale oder rassistische Ideologien widerspiegeln.
Der Leitfaden, in Deutsch, Englisch und Französisch verfasst, will den offenen Diskurs ermöglichen und innerhalb Europas Vorbild sein. Vor allem aber geht es um den gleichberechtigten Umgang und Austausch mit jenen Ländern, aus denen die Kulturgüter stammen. Diese wünschen sich Inventarlisten mit sämtlichen Kunst- und Kulturgütern, die in Europa landeten. Schließlich die zentrale Frage: Rückgabe ja oder nein? Grundsätzlich sollten die Museen offen sein für die Rückgabe. Bei menschlichen Überresten und Grabbeigaben ist es, soweit verlangt, bereits Usus. Der Leitfaden ist dringend notwendig, er ist eine Grundlage für die Gespräche mit Vertretern der Herkunftsländer auf Augenhöhe.
Maria Ossowski über den sogenannten Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Heute hat der Deutsche Museumsbund den finalen Text vorgestellt. Es ist die bereits dritte Fassung dieses Leitfadens. In den vergangenen 4 Jahren wurde er mehrfach überarbeitet, und zwar unter der Leitung von Wiebke Arndt, Direktorin des Überseemuseums in Bremen. Und sie habe ich vorhin zuerst mal gefragt, wie unterscheidet sich die jetzige Fassung von den vorherigen? Was ist das Neue an dieser dritten und endgültigen Ausgabe des Leitfadens?
Also es wurden eine ganze Reihe Präzisierungen vorgenommen. Es wurden nochmal ausführlichere Texte verfasst zum Thema Zusammenarbeit mit Herkunftsgesellschaften beispielsweise. Und ganz wichtig, es ist ein E-Reader entstanden, der den Leitfaden jetzt begleitet, in dem sich ganz viele Praxisbeispiele aus den Bereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln und natürlich auch zum Thema Rückgabe befinden, aber auch sehr viele internationale Richtlinien und Empfehlungen, damit die Mitarbeitenden in den Museen und auch andere Interessierte einfach tatsächlich mal sehen können, was ist zu dem Thema schon passiert, wo kann ich mich vielleicht orientieren, bei wem kann ich mal nachfragen. Also das war ein ganz wichtiger Wunsch der Expertinnen und Experten aus den Herkunftsgesellschaften, mit denen wir diesen Leitfaden überarbeitet haben. Gibt den Häusern, gibt den Menschen, die damit zu tun haben, mehr Praxisbeispiele an die Hand. Und dieser Bitte sind wir natürlich Folge geleistet.
Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, dieser Leitfaden ist das Ergebnis eines mehrjährigen Feedback-Gesprächs, könnte man sagen. Sie haben nach Fassung 1 und Fassung 2 jeweils die Fachwelt um konstruktives Feedback gebeten und das dann eingearbeitet. Was waren die wichtigsten Kritikpunkte an den früheren Versionen?
Kritikpunkte gab es tatsächlich gar nicht so viele. Es gab eine sehr große Zustimmung, dass wir uns von Seiten der deutschen Museen auf den Weg gemacht haben. Die deutsche Kolonialvergangenheit ist ja sehr lange in Deutschland in Vergessenheit geraten und es wird international sehr begrüßt, dass sich das jetzt geändert hat und dass das Thema wirklich in der Öffentlichkeit angekommen ist. Das, was tatsächlich sehr intensiv diskutiert wurde und was dann auch eine sehr deutliche Überarbeitung erfahren hat, das ist das Kapitel zum Thema Rückgabe. Denn da war in der ersten Fassung der Blick sehr stark gerichtet auf rechtliche und ethische Fragestellungen. Also vor allen Dingen ist der Frage nachzugehen, wie ist etwas in die Sammlung gekommen und war das auf eine Weise, wo man sagen muss, das kann eigentlich bei uns nicht mehr bleiben, außer das Herkunftsland, die Herkunftsgesellschaft möchte das gerne so. Haben wir jetzt den Blick geweitet und gesagt, es kann auch Sammlungsgut geben, das vielleicht
komplett legal und ethisch völlig korrekt in die Sammlung gekommen ist, das aber eine derart herausragende Bedeutung in der Herkunftsgesellschaft hat, dass es einen guten Grund gibt, es doch an diese zurückzugeben, weil es dann dort dringlicher gebraucht wird als bei uns in deutschen Museen. Und da ist tatsächlich eine Erweiterung in die Diskussion hineingekommen.
War es gerade mit Blick auf diesen Punkt Rückgaben, war es manchmal schwierig, sich da auf einen Standpunkt zu einigen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass diese Frage nach Rückgaben, dass die von deutschen Museen manchmal anders beantwortet wird als von Menschen in den Herkunftsgesellschaften, oder?
Das kann gegebenenfalls vorkommen. Nun muss man sagen, dass es ja so gut wie gar keine Rückgabeforderung aus den Herkunftsgesellschaften an deutsche Museen gibt. Die, die es gibt, beziehen sich fast ausschließlich auf menschliche Überreste und dann gibt es noch einige wenige andere Fälle. Aber deshalb gibt es da jetzt gar nicht so viel Reibung. Das, was tatsächlich erwartet wurde in den Gesprächen, die wir geführt haben, war eine grundsätzliche Bereitschaft zur Rückgabe, also sich grundsätzlich positiv dazu zu stellen, dass es auch sein kann, dass Sammlungsgut das Museum wieder verlässt und in ein Herkunftsland zurückgegeben wird. Und da hat sich sehr viel getan in der deutschen Museumslandschaft, das muss man so sagen. Das betrifft natürlich überwiegend die ethnografischen Sammlungen. Wir fassen natürlich aber den Begriff der kolonialen Kontexte sehr viel weiter, weil es sehr viel Sammlungsgut gibt in den deutschen Museen, wo das Thema Rückgabe überhaupt gar nicht auf der Tagesordnung steht. Denken Sie nur mal an Uniformen, an Waffen, an Flaggen, an technisches Gerät, mit denen die Kolonien erschlossen wurden. All das sind auch Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, aber kein Thema, das am Ende bei einer Rückgabe münden würde.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie den Leitfaden jetzt um eine ganze Menge Praxisbeispiele ergänzt haben. Vielleicht könnten Sie uns mal ein konkretes Beispiel vorstellen, ein Museum vielleicht, das schon jetzt vorbildlich umgeht mit der eigenen Sammlung.
Also ich komme dann, weil es am naheliegendsten ist, jetzt einfach mal mit meinem eigenen Haus. Da sind mir die Praxisbeispiele natürlich sehr vertraut. Wir haben beispielsweise bei uns eine eigene Dauerausstellung eingerichtet, die sich mit der Entstehung der Sammlung des Überseemuseums beschäftigt. Wir starten jetzt im März eine große Zusammenarbeit mit Samoa, wo wir von Tag 1 an zusammen Ausstellung gemeinsam machen, und zwar sowohl eine rein virtuelle Ausstellung zum Südpazifik als auch eine, die bei uns im Haus gezeigt wird. Und wir haben gemeinsam mit der Universität Hamburg hier noch ein Forschungsprojekt seit einigen Jahren schon am Haus zur Erforschung der Sammlung aus den ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika aus der deutschen Kolonialzeit. Das sind mal so Facetten, die man auch dann eben aus anderen Häusern in dem E-Reader findet, wo einem ein Einblick geliefert wird, was ist eigentlich alles möglich, was ist woanders schon passiert.
Sie arbeiten jetzt seit 4 Jahren an diesem Leitfaden. Wenn Sie mal vergleichen zwischen damals, als Sie das Projekt begonnen haben, und heute, wie groß sind die Fortschritte im Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten?
Da hat sich sehr viel getan. Es gibt in sehr vielen Häusern inzwischen Digitalisierungsprojekte. Es werden die ersten Inventare online gestellt, es werden die Sammlungen sukzessive online gestellt, da ist wirklich sehr viel Bewegung drin. Es gibt eine ganze Reihe Provenienzforschungsprojekte, es gibt inzwischen Ausstellungen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen in verschiedenen Teilen Deutschlands, in verschiedenen Häusern. Also es ist tatsächlich sehr viel geschehen dafür, dass es so lange gebraucht hat, um das Thema in der deutschen Museumslandschaft zu verankern.
Und wo ist noch Luft nach oben? Was sind aus Ihrer Sicht aktuell die größten Baustellen bei der Aufarbeitung unserer Museumssammlungen?
Also es ist tatsächlich die Digitalisierung und Online-Stellung der Sammlung, das ist noch eine Herkulesaufgabe, weil wir reden von sehr großen Sammlungsbeständen. Die Provenienzforschung ist noch in den Kinderschuhen, trotz all der Projekte, die laufen, weil es ist eine Sisyphus-Arbeit, die zu tun, und die ist sehr zeitaufwendig und das geht sehr langsam voran. Und bei den Kooperationsprojekten passiert nur sehr punktuell etwas, weil die Museen im Moment gar nicht finanziell in der Situation sind, sowas standardmäßig ganz regulär zu einem festen Bestandteil ihrer Arbeit zu machen. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass da tatsächlich die Finanzierungsstruktur der Museen nochmal grundsätzlich auf neue Füße gestellt wird, damit es dauerhaft möglich ist, Menschen aus den Herkunftsgesellschaften in unseren Häusern einzubinden in unsere tägliche Arbeit.
mehr Geld für die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit unserer Museumssammlungen. Das wünscht sich Wiebke Arndt, Direktorin des Überseemuseums in Bremen und verantwortlich für den Leitfaden des Deutschen Museumsbundes, der Museen bei dieser Arbeit unterstützen soll. Der Text richtet sich, wir haben es schon gehört, nicht nur an ethnologische Museen, sondern an alle Museen, die Objekte mit kolonialen Spuren besitzen. Das gilt zum Beispiel auch für das Brücke-Museum in Berlin, das sich vor allem dem Expressionismus widmet. Zur Sammlung des Museums gehören nicht nur Gemälde und Skulpturen des deutschen Expressionismus, sondern auch viel außereuropäische Kunst aus dem Nachlass des Künstlers Karl Schmidt-Rottluff. Und diese Objekte schaut sich das Museum jetzt genauer an, wie Christiane Habermals berichtet.
Die Maske mit dem Büffelkopf ist am bekanntesten. Riesige Hörner, weiß umränderte Augen, gebleckte Zähne. Karl Schmidt-Rottluff, Mitglied der Künstlergruppe Die Brücke, die sich 1905 in Dresden gründete, hat sie auf seinem in den 50er Jahren entstandenen Bild Afrikanisches gemalt. Was weit weniger bekannt ist, Schmidt-Rottluff besaß sie auch. Die Maske aus dem Kameruner Grasland ist eines von über 100 ethnografischen Objekten aus aller Welt, die der Maler privat gesammelt hatte und die heute im Depot des Brücke-Museums liegen. In den 80er Jahren gelangten sie zusammen mit dem Nachlass des Künstlers ins Haus, erklärt die Direktorin des Brücke-Museums Lisa Marei Schmidt.
Na, das ist eine Liebhabersammlung. Also er hat diese Objekte sehr geschätzt als ästhetische Objekte. Ich glaube, jenseits von ihrer Funktion und ihres originalen Kontextes und hat sich mit ihnen umgeben. Das ist ja das Foto von seinem Wohnzimmer, wo er sozusagen die Objekte in der Vitrine neben Steinen oder auch eigenen Skulpturen, die waren sozusagen, glaube ich, Teil seines visuellen Kosmos.
Für die Expressionisten war die außereuropäische Kunst eine wichtige Inspirationsquelle. Auf der Suche nach neuen Ausdrucksmitteln sahen sie in den expressiven Masken und fremdartigen Kulturobjekten aus Afrika oder der Südsee, die Anfang des 20. Jahrhunderts aus den Kolonialgebieten nach Europa fluteten, den Schlüssel für eine neue Ursprünglichkeit in der Kunst. Auch Schmidt-Rottluff war begeistert von der emotionalen Ausdruckskraft angeblich unverfälscht lebender Naturvölker. Viele der geschnitzten und gemalten Gesichter und Objekte finden sich in seinen Holzschnitten und Plastiken, auf seinen Stillleben und sogar in seiner Porträtmalerei wieder.
Eine radikale Vereinfachung der Form und der Linie, also der Mimik, auch der Gestik, das sollte Ausdruck steigern. Und ich glaube, das ist ihm ja gelungen in seiner Kunst. Und das hat er auch gesehen in den Objekten der sogenannten Stammeskunst.
Erläutert Christiane Remm von der Schmidt-Rottluff-Stiftung, die sich zusammen mit einer Ethnologin nun um die Aufarbeitung der Sammlung kümmert. Die Objekte stammen aus 20 Weltregionen. Unter ihnen sind kunstvoll mit Gesichtern verzierte Trommeln aus Papua-Neuguinea, Tanzmasken von der Elfenbeinküste, ein zeremonielles Beil aus Tansania. Angaben zur Herkunft der Objekte, die Schmidt-Rottluff ab 1910 vor allem im Kunsthandel erworben hat, gibt es kaum. Das Brücke-Museum will die Sammlung daher auch digitalisieren und in eine offene Datenbank einpflegen, damit sich auch andere Wissenschaftler und Forscher aus den Herkunftsgesellschaften an der Provenienzforschung beteiligen können.
Also ich glaube, das ist wirklich ein Riesenunterschied, wenn ein Künstler sammelt oder wenn ein ethnologisches Museum sammelt. Und das ist ja auch das Interessante, dass wir hier natürlich einen ganz anderen Schwerpunkt haben und die Expertise auch in einem anderen Bereich haben. Und ich glaube, das ist halt auch das, warum es bisher nicht bearbeitet wurde.
So Direktorin Lisa Marei Schmidt. Darüber hinaus erhofft sich das Team durch die Auswertung von Briefen Erkenntnisse auch zu der Frage, wie Schmidt-Rottluff und die anderen Expressionisten auf die Menschen blickten, die die Kunst hergestellt hatten, die sie so faszinierte. Schmidt-Rottluff war nicht der Einzige, der selber sammelte. Emil Nolde besaß ebenfalls eine stattliche Sammlung. Er reiste 1913 sogar selber nach Papua-Neuguinea, das seit 1899 deutsche Kolonie war. Begeistert porträtierte er exotische Landschaften und die fremdartigen Menschen. Dass er in Begleitung einer Forschungsexpedition reiste, die seine Modelle gleichzeitig rassekundlich vermaß, störte ihn nicht. Der Blick auf die Menschen blieb der eines Europäers, der an die eigene Überlegenheit glaubte. Er teilte die Überzeugung der Zeit, dass die kolonisierten Völker dem Untergang geweihte Kulturen wären, die schließlich der westlichen Dominanz würden weichen müssen. Und auch Schmidt-Rottluff interessierte sich für seine Objekte nur als Kunstobjekte. Wer sie angefertigt hat und für welche Zwecke, spielte für ihn keine Rolle. Das Berliner Brücke-Museum ist nicht das einzige Kunstmuseum, das vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte einen neuen Blick auf die Expressionisten und den sogenannten Primitivismus in der Kunst wirft. Demnächst läuft im Nationalmuseum in Kopenhagen und im Stedelijk in Amsterdam ein großes Ausstellungsprojekt zu Emil Nolde und Ernst Ludwig Kirchner an, das die beiden Künstler erstmals im Kontext des deutschen Kolonialismus betrachtet. Im Herbst wird diese Ausstellung dann auch im Brücke-Museum gezeigt werden, ergänzt um die eigenen Erkenntnisse zu Schmidt-Rottluff und anderen Brücke-Künstlern.
Das Berliner Brücke-Museum arbeitet die koloniale Vergangenheit der eigenen Sammlung auf, Christiane Habermals berichtete. Kunst und Kultur sind Grundnahrungsmittel und nicht nur dekorative Sahnehäubchen, auf die wir problemlos über Monate hinweg verzichten können. Das ist das Argument, das die Kulturbranche seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder nennt und das gerade in den vergangenen Wochen wieder fast täglich zu hören war. Museen, Theater, Kinos und Co. fordern klare und baldige Öffnungsperspektiven. Erst gestern haben mehrere Kultur- und Sportverbände ein Konzept vorgestellt, wie die Wiedereröffnung unter Corona-Bedingungen funktionieren könnte. Bis es soweit ist, bleibt den Kulturinstitutionen nichts anderes übrig, als die Schließzeit möglichst sinnvoll zu nutzen. Und was das heißt, sinnvoll, das hat Cornelius Willenkemper in Erfahrung gebracht. Er war in einem Berliner Museum und in einem Theater. Und hinter den verschlossenen Türen war mehr los als gedacht.
Also hier in Saal A kann man zwei Sachen sehen. Es sieht ein bisschen nach Großbaustelle aus, wie Sie sehen. Nicht unbedingt nach einem Theater, sondern eher nach einer Industriehalle.
Gut gelaunt weist Thomas Ostermeier in den Hauptsaal der Berliner Schaubühne. 10 1000 Liter Reservoirs stehen aufgereiht vor der Bühne. Das neue Hydrauliköl für die insgesamt 92 Hub- und Senkböden des Saals. Der Lockdown, der die Türen seit einem Jahr fast durchgängig geschlossen hält, bietet auch Zeit für fällige Instandsetzungen.
In Saal A haben wir auch mit Sicherheit jetzt eine sehr gute Klimaanlage, die dafür sorgt, dass innerhalb einer halben Stunde die Raumluft komplett mit Außenluft ausgetauscht wird. Das war eine irrsinnig zeitaufwendige Arbeit. Also das war auch etwas, was ja durch die Pandemie konnte man ein bisschen besser arbeiten, wenngleich die Arbeitsabläufe ein bisschen länger dauerten, weil das mit dem Nachschub und dem Material auch wieder durch die Pandemie beeinträchtigt war.
Die übliche Bühnenpause im Sommer wird in der Schaubühne in diesem Jahr entfallen. Verschobene und neue Produktionen warten auf ihre Premiere. Noch sind 90% der Hausangestellten und Ensemblemitglieder in Kurzarbeit.
Es wird auch demnächst wieder szenisch gearbeitet, weil hier im Saal wird die Aufzeichnung von Werner Subotec stattfinden. Also hier wird gleich demnächst aufgebaut, das große Bühnenbild. Dann wird geprobt und dann wird aufgezeichnet.
Gemeinsam mit dem professionellen Filmteam eines TV-Kulturkanals wird Ostermeier die Bühnenfilmadaption von Virginie Despentes Roman über den rasanten sozialen Abstieg des Werner Subotecs produzieren. Proben unterliegen in diesen Tagen einem strengen Reglement. Alle Beteiligten, vom Intendanten bis zum Haustechniker, sind je nach Kontaktfrequenz in Gruppen unterteilt, die sich nur unter Hygieneauflagen und zum Teil gar nicht begegnen dürfen.
Wir haben im Saal auch einen Mitarbeiter, der extra dafür angestellt ist, diese Hygieneauflagen zu beachten. Das heißt, der schreitet ein, wenn ich denen zu nahe komme. Der schreitet ein, wenn jemand ein Mikrofon benutzt, das jemand anderes vorher benutzte. Alle Requisiten müssen ständig desinfiziert werden. Das ist ein großer Aufwand, aber auf der anderen Seite sind die Schauspieler so froh und ich auch, dass überhaupt was stattfindet, dass wir überhaupt arbeiten und inszenieren können.
Erklärt Thomas Ostermeier. Neben den Proben zum Theaterfilm bereitet sich das Haus auf weitere Inszenierungen und Gastspiele vor. So laufen die Bauproben für Sophokles' Ödipus unter Ostermeiers Regie an, das im Juni im antiken Theater Epidauros auf dem Peloponnes Premiere haben soll, mit 5.000 statt 15.000 möglichen Zuschauern. Über 100 Gastspiele auf allen Kontinenten bestreitet die Berliner Schaubühne pro Jahr. Das wird so in Zukunft kaum noch möglich sein, da ist Ostermeier sich sicher. Die errechneten Einnahmeeinbußen von 2,5 Millionen Euro wird das Theater wohl alleine tragen müssen. Im Berliner Kunst- und Kulturbetrieb sind die Spuren, die das vergangene Jahr hinterlassen hat, ebenso präsent wie die freilich etwas nervöse Vorfreude auf die erhoffte Wiedereröffnung.
Zum einen war es für uns natürlich erstmal ein großer Schock, als wir dann auch erfuhren, dass auch über Weihnachten das Haus geschlossen sein würde. Wir hatten 5 Ausstellungen, die fertig hier im Museum für die Besucher aufgebaut waren. Und das war erstmal sehr traurig, dass wir die Ausstellung nicht öffnen konnten.
meint etwa Gabriele Knappstein, Direktorin des Hamburger Bahnhofs in Berlin, als sie durch die dunkle Ausstellung der US-amerikanischen Künstlerin Bunny Rogers geht. Neben dem umfangreichen Online-Programm habe man die Zeit genutzt, um den Archivbestand neu zu inventarisieren, aber auch um eine neue Sicherheitsbeleuchtung zu installieren. Bei laufendem Betrieb wäre das kaum möglich gewesen. Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung des Ausstellungsbetriebs laufen derweil auf Hochtouren.
Wie man hört, im Hintergrund wird gearbeitet. Dort bauen wir jetzt die Ausstellung von Pauline Cunier-Jardin auf. Dies ist die Preisträgerin des Preis der Nationalgalerie 2020, die jetzt ihre Einzelausstellung hat. Und sie kann jetzt hier in aller Ruhe mit ihrem Team in der Halle arbeiten. Und diese Ausstellung wird dann fertig sein, wenn wir Ende März, Anfang April wieder öffnen können.
So Gabriele Knappstein. In der riesigen Haupthalle baut die Französin Pauline Cunier-Jardin derzeit an der Kulisse eines Kolosseums, in dem ihr Film Fat to Ashes zu sehen sein wird. Thematisch fügt sich das Werk passgenau in die Gegenwart ein.
Le film parlant effectivement des divertissements populaires en Europe.
Meine Filmidee ist zwar noch vor der Pandemie entstanden, aber es geht tatsächlich um Massenveranstaltungen, Volksprozessionen, wie eben das Fest der heiligen Agatha von Catania auf Sizilien und den Karneval in Köln. Ich untersuche diese christlichen und weltlichen Massenprozessionen darauf hin, was die Menschen zusammenbringt und inwiefern diese Feste für sie wie ein Ventil wirken.
Direktorin Gabriele Knappstein merkt man die Vorfreude an. Die Ausstellungsplanung des Hauses sei zuletzt zwar vor allem durch die Umdatierung von Leih- und Transportaufträgen geprägt gewesen, aber der Aufwand habe sich klar gelohnt.
Wir haben das nach dem letzten Lockdown im vergangenen Frühjahr erlebt, mit welcher Freude und Neugier und Dankbarkeit auch das Publikum wiedergekommen ist. Und das war vielleicht die berührendste Erfahrung für mich jetzt als Museumsdirektorin, dass man doch eindeutig die Rückmeldung auch erfahren hat, wie viel das den Besucherinnen und Besuchern bedeutet.
Gabriele Knappstein, die Direktorin des Hamburger Bahnhofs in Berlin. Auch sie hofft also, ihr Museum bald wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen zu dürfen. Und um die Folgen des Lockdowns für Kultur und Gesellschaft, um die geht es jetzt auch in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller.
Kultur ist kein Sahnehäubchen, sondern sie ist systemrelevant. Das schreibt Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung fordert er deshalb, dass kulturelle Einrichtungen sofort geöffnet werden. Natürlich, so Skipis, unter Beachtung der Hygieneregeln. Die Gesellschaft, so heißt es in dem Artikel, sei in Pandemiezeiten eine verletzte Gesellschaft, eine mental in große Bedrängnis geratene Gesellschaft. Die Sehnsucht nach Kultur sei groß. Geschlossene Museen, Theater, Konzertsäle und Buchhandlungen seien aber außerstande, ein Angebot auf kulturelle Auseinandersetzung zu machen. Und das führe zu einer weiteren mentalen Beschädigung der Gesellschaft, schreibt Alexander Skipis. Auf die prekäre Situation der unabhängigen Buchhandlungen weist heute die Leipziger Kurt-Wolf-Stiftung hin. In einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters und die Kulturministerien der Bundesländer heißt es, man sehe die Bibliodiversität, die literarische Vielfalt und die Vielfalt der Meinungen bedroht. Die Lage der unabhängigen Buchhandlungen sei in Deutschland verschlechtere sich täglich. Zwar seien manche geöffnet, abhängig vom Bundesland, und es gäbe auch flächendeckend Abholmöglichkeiten, aber derzeit übernehmen vor allem große Online-Versender einen wichtigen Teil der Einzelhandelsumsätze. Man wolle sich keinesfalls dem Ruf nach rascher Öffnung aller Läden anschließen, so die Verfasser des offenen Briefes weiter. Sie fordern die Politik aber auf, die aktuellen Einschränkungen zu überdenken und bisherige Erleichterungen nicht zurückzunehmen. Es ist ein Schmuckstück, das wandert von einer Schauspielerin zur nächsten als eine besondere Auszeichnung für schauspielerische Leistungen. Im Moment ist Judith Hofmann die Trägerin des Tilla Durieux-Schmucks. Den gibt sie bald aber ab, und zwar ihrem Wunsch gemäß an die Schauspielerin Gabriela Maria Schmeide. Das Collier mit 34 in Platin gefassten Zirkonen ist eine Stiftung der Schauspielerin Tilla Durieux. Sie hat den Schmuck erstmals 1967 an eine Kollegin verliehen, mit der Verfügung, ihn alle 10 Jahre weiterzugeben, und zwar an eine hervorragende Vertreterin der deutschen Schauspielkunst. Soweit die Kulturmeldung.
Katrin Weller, vielen Dank. Und das war's von uns. Hier geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend. Und da geht's dann unter anderem um Corona-Schnelltests, um Kontrollen an deutschen Grenzen und um bezahlbaren und weniger bezahlbaren Wohnraum in deutschen Städten. Ich bin Anne Seidel. Schönen Abend.